So, hallo Leute und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute wieder mal mit einem Interview und zwar mit Marc Steiner, wo wir uns über das Thema Bitcoin vererben, Bitcoin Nachlass unterhalten. Marc hat ein super Buch dazu geschrieben, das seht ihr hier oben eingeblendet. Ich werde das Ganze natürlich auch verlinken. Ihr könnt das entweder direkt auf seiner Webseite oder auch auf Amazon einkaufen. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß mit dem Interview und falls ihr irgendwelche Fragen habt, sehr, sehr gerne in den Kommentaren. Herzlich willkommen zu einer neuen und speziellen Folge, diesmal ein Interview mit Marc Steiner, dem Autor von diesem Buch hier. Man sieht es nicht so gut, ich habe es auf dem Kindle, ist jetzt in schwarz-weiß. Das Cover ist normalerweise ein bisschen schöner, also in physischer Kopie um einiges schöner. Und ja, Marc, herzlich willkommen zu diesem Interview.
Hi, grüß dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
Top. Marc, erzähl uns mal kurz etwas zu deiner Person. Wir wissen, du bist der Autor von dem Buch Bitcoin verwahren und vererben. Und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Was ist dein Background etc.?
Ja, sehr gerne. Ich habe ursprünglich mal Elektrotechnik studiert. Das heißt, im 2008 habe ich abgeschlossen und das war ja so mitten in der Finanzkrise, oder? Und ich bin dann so als naiver Student auf den Arbeitsmarkt gekommen und habe gedacht, ja, hast du was Schlaues studiert? Dann findest du sicher easy einen Job, oder? Und das war nicht ganz so der Fall. Ich musste dann ein bisschen suchen und so weiter und so fort. Und das hat mir so dann die Augen geöffnet. Ja, was läuft überhaupt in der realen Welt quasi so aus der heilen Studentenwelt und so weiter? Und das hat mich so, das Interesse geweckt, mehr ums Thema Geld zu verstehen, weil eben Finanzkrisen und so, was passiert in der Welt. Und dann habe ich dann bei verschiedenen Technologieunternehmen gearbeitet in der Forschung und Entwicklung. Das heißt, ich habe verschiedene Technologien aufgebaut, Hard- und Softwareprodukte gebaut. Und es war dann so 13, 14, 15 war ja die Zeit mit Griechenland, Zypern und Spanien und Italien und so weiter, wo wir einfach gesehen haben, wie Staaten dann schlussendlich ins Privateigentum eingreifen können, Kapitalflusskontrollen in Griechenland, die wir gesehen haben. Das hat mir dann wirklich so die Augen noch mehr geöffnet und auch das Thema Geopolitik, was läuft hier, noch mehr geweckt und hat mich 2014 zum Bitcoin gebracht. Und ich habe dann versucht, wie so ein Schwamm oder das ganze Wissen aufzusaugen. Ich habe gefühlt das ganze Internet, YouTube geschaut. Ich habe gefühlt jedes Buch gelesen und Kurse besucht, die es dazu mal gegeben hat. Ich wollte einfach alles wissen. Und das war wirklich so anfänglich auch sehr technologiegetrieben. Wie gesagt, ich als Engineer habe mich das einfach sehr, sehr fasziniert, auch was von der technologischen Seite hier auf uns zukommt. Und ich habe dann 2017 bei uns einen Stammtisch gegründet, einfach weil ich mich austauschen wollte mit anderen. Ich habe das so gemerkt, es gibt sehr viel Content, oder? Aber wenn du dich nicht austauschen kannst mit jemandem und darüber sprechen kannst, dann ist es einfach sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das ist heute immer noch oder noch schwieriger als dazu, weil es noch mehr Informationen gibt und so weiter. Und ich habe dann 2017 eben diesen Stammtisch gegründet und das ist dann immer so geendet, also ja, es ist immer so weit hinausgelaufen, dass ich dann den Leuten eigentlich Bitcoin erklärt habe. Ich habe einfach gesehen, dass ich sehr viel wusste und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, den Leuten zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe dann 2019 habe ich das aus eigenem Interesse eigentlich, wegen meiner eigenen Familie, das Buch Bitcoins verwahren und vererben geschrieben, weil ich einfach eine Lösung für mich haben wollte. Und ich habe noch nie ein Buch geschrieben, das war so ein zweites Ding, ich wollte mal noch ein Buch schreiben. Und da ich sehr viel darüber wusste, eben über dieses Thema, habe ich dann dieses Buch geschrieben. Es gab dazu mal genau eines auf Englisch, das ist das gleiche Thema, also weltweit ein Buch, das sich mit diesem Thema beschäftigt, obwohl es eigentlich ein sehr, sehr wichtiges und sehr, sehr, wirklich ein wichtiges Thema ist, was die Leute auch immer wieder unterschlagen oder sich nicht damit beschäftigen. Und so ist dann eigentlich die Reise bei mir weitergegangen und ich habe einfach gemerkt, wie krass spannend Bitcoin ist. Und obwohl ich einen super Job gehabt habe, super Work-Life-Balance als Engineer, habe ich mich dann selbstständig gemacht, so im Sinne von follow your heart, mach das, was dir Spaß macht und habe mich dann auch am Anfang ein bisschen parallel habe ich mein Business aufgebaut, Und dann am Schluss aber wirklich hundertprozentig selbstständig gemacht. Das heißt, ich bin jetzt hundertprozentig unabhängiger Bitcoin-Berater und unterstütze eigentlich Menschen dabei, Bitcoin zu verstehen. Das sind Privatpersonen bis Unternehmen. Ja, habe ich da sehr, sehr unterschiedliche Projekte und Kunden, die ich da betreue, genau. Und ich habe mich jetzt neu auch noch als erster unabhängiger Bitcoin-Berater in der Schweiz unter das FIDLEG, das ist das Finanzdienstleistungsgesetz, gestellt. Also das müsste man eigentlich nicht, weil Bitcoin kein Finanzprodukt ist im Sinne vom Gesetz. Aber ich habe das einfach proaktiv gemacht, einfach auch um greifbar zu werden, um hier Qualität zu bieten, um aus dem Schatten quasi zu treten, um mit meinem Namen und mit meiner Firma hinzustehen, oder? Damit auch die Kunden dann schlussendlich wirklich von der Qualität profitieren können und auch, ja, dass das einfach ein anderes Wirken hat, als so aus dem Hintergrund zu agieren. Genau.
Sehr cool. Und du hast jetzt am Anfang gerade gesagt, du bist 2014 in den Kontakt mit Bitcoin gekommen, 2019 hast du dich dann mit dem Thema Nachlass, Vererbung etc. beschäftigt. Und du hast es richtig angesprochen, also für, ich sag mal, eher jüngere Leute oder auch allgemein, das ist eher fast schon ein Tabuthema. Man befasst sich eigentlich fast, wenn es schon zu spät ist, dann mit dem Thema. Und so von meiner Seite die Frage, wieso das Thema Nachlass und Vererbung? Du hast Familie etc. angesprochen, war das so ein bisschen der Motivationsgrund?
Ja, auch ja. Ich habe zu dieser Zeit auch in der Familie jemand gehabt, der war super gut im Trading, hatte aber von Technologie keine Ahnung. Und ich war sehr, sehr schlecht im Trading. Also ich trade auch nicht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ich bin sehr, sehr stark auf Technologie-Seite, oder? Und wir haben uns da perfekt ergänzt. Und er ist wirklich so über Nacht ist er gestorben und hat auch Familie hinterlassen. Und das war so für mich so ein krasser Event oder Moment, besser gesagt. Was mir einfach gezeigt hat, ja, es kann dir sofort jederzeit etwas passieren. Tönt jetzt vielleicht ein bisschen krass, dass ich möchte jetzt hier niemandem Angst machen, aber einfach sich mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Ja, sich auch Gedanken zu machen, was will man mit dem Leben erreichen, was macht einem Spaß und auf wo setzt man die Prioritäten, oder? Es hat einfach so dieser Prozess bei mir ausgelöst und das war auch ein Baustein neben eben meinem eigenen Problem, das ich hatte dann schlussendlich. Wie kommt meine Familie an mein Investment ran? Ja, das waren so diese zwei Hauptgründe eigentlich, wieso ich dann das Buch geschrieben habe. Genau.
Und du hast im Buch erwähnt, dass du am Anfang einen Nachlassplan geschrieben hast, der dann leider ein Fail war. Du musstest den dann anpassen, das hast du dann selber gemerkt. Ist der Plan zuerst gekommen oder das Buch? Also der erste Plan und dann das Buch? Oder wie war da die Kombination?
Nee, der Plan war zuerst da. Ich habe mich
Okay.
So ungefähr 2016 habe ich mich mit dem Thema digitalen Nachlass, also im Generellen beschäftigt, also Facebook-Passwörter, E-Mail und so weiter und so fort, oder? Für mich eines der wichtigsten Themen in der Zukunft, wo die Leute auch so ein bisschen auf die Seite schieben. Aber das war so, da habe ich gedacht, okay, dann machst du hier digitalen Nachlass, eben meine Familie soll da irgendwie an meine Profile rankommen und so weiter. Und da habe ich dann Bitcoin mit reingenommen, weil es auch zum digitalen Nachlass gehört. Und ich habe da so wirklich so ganz naiv ein A4-Blatt geschrieben, da so Passwort aufgeschrieben und Plattform hier, das ist meine Login-Daten und so weiter. Und ich habe dann gedacht, sei's noch so schlau und hast das Passwort nur die ersten drei Zeichen aufgeschrieben und dann so Punkt, 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 oder? Ja, ich habe mir meiner Frau gesagt, was das Passwort ist,
Ja,
oder?
genau.
Einfach so riesen Fails habe ich da einfach produziert. Und ich habe dann das wirklich, ich glaube, ja, anderthalb Jahre später habe ich das mal wieder rausgeholt und zu meiner Frau hingelegt und gesagt, guck hier, verstehst du alles, was hier draufsteht? Und da hat sie gesagt, was soll jetzt der Scheiß? Ich kann nicht selbst, als ich diesen Plan dann angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, nee, das funktioniert nicht. Das muss einfach professioneller laufen, das muss in geregelten Bahnen ablaufen quasi, oder? Und aufgebaut werden. Also der Plan war wirklich vor dem Buch dann da, genau. Und
Ja,
mit dem
ja.
Buch habe ich dann schlussendlich verbessert, so quasi.
Okay. Nein, super. Und du hast jetzt im Buch, gehst du wirklich Schritt für Schritt. Also du erklärst den Leuten auch gewisse Konzepte, was ein Wallet ist, wie das Ganze aufgebaut ist, etc. Und natürlich sind die Zuschauer und die Zuhörer sind schon ein bisschen affin oder sag mal sensibilisiert auf das Thema. Aber was ich bei den Basics, die du erklärst, eigentlich sehr, sehr gut finde, sind so Konzepte wie das HD oder HD Wallet, Seed und Seed Phrase mit diesem Baumbeispiel. Kannst du uns das mal erläutern, wie du das im Buch auch erklärst?
Klar, sehr gerne. Also das Konzept, das Schöne ist ja, das wir heutzutage solche Standards haben, oder? Dass man diese eben mit diesen 24 Wörtern einen Standard haben. Die eine oder andere sagt das jetzt was, aber wenn man sich heutzutage ein Wallet, egal ob das ein Software- oder ein Hardware-Wallet, in Betrieb nimmt, dann kriegt man entweder 12 oder 24 Wörter. Und anfänglich ja, kann es ein bisschen verwirrend wirken, was soll ich jetzt mit diesen Wörtern machen, oder? Und schlussendlich sind diese Wörter dein Backup. Also du kannst eigentlich deine Wallets alles zerstören, deine Hardware-Wallets brauchst du nicht. Du musst einfach um jeden Preis deine 24 Wörter schützen. Das ist so die Quintessenz daraus. Und ich habe da so eine Analogie beschrieben, was jetzt diese 24 Wörter sind und wieso das jetzt die das Backup sind. Weil intuitiv kennt man ein Backup, wenn man jetzt einen Computer hat, man erstellt ein File oder das File wurde erstellt und dann macht man ein Backup davon. Bei Bitcoin ist es genau umgekehrt, oder? Man hat das Backup zuerst und erst dann kommen die Daten. Und das ist so komplett, ja, speziell und nicht so intuitiv am Anfang. Und deshalb so das Beispiel, was ich da gebracht habe, kann man sich so vorstellen, wie ein Apfelbaum. Und ein Apfelbaum, da pflanzt man am Anfang einen Samen, oder? In die Erde pflanzt man diesen Apfelbaumsamen. Und dann wächst eigentlich der Stamm. Aus diesem Stamm wachsen verschiedene Äste hinaus und am Ende dieser Äste hängt dann quasi die Frucht, der Apfel. Also wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Und jetzt mit diesem Konzept, mit diesem Standard, was man hier mittlerweile hat, bei den, eben du hast es angesprochen, bei diesen sogenannten HD-Wallets, die diese Wörter liefern, ist genau auch so, wenn du das in Betrieb nimmst, dann produziert dein Wallet für dich, lokal für dich, eine individuelle Wörterkombination, diese 24 Wörter, das ist der Samen, wie beim Apfelbaum. Also beim Start, beim Aufstarten, in Betriebnahme von einem Wallet, wird dieser Samen gelegt, wie beim Apfelbaum. Und der Samen sind diese 24 Wörter. Und wenn du jetzt im Wallet zum Beispiel dann auf Empfangen drückst, dann wächst ein Ast, wie beim Apfelbaum, wächst dann eigentlich ein Arm, so ein Ast weg, oder? Und am Ende dieses Astes, dieses digitalen Astes, hängt deine Frucht, deine Bitcoins hängen da. Und wenn du dann wieder das nächste Mal auf Empfangen drückst, dann wächst ein zweiter Arm, oder ein zweiter Ast, wie bei einem Apfelbaum. Und da hängen dann wieder am Ende deine Bitcoins dran. Und wenn du jetzt dein Wallet verlierst, dein Hardware-Wallet verlierst, dein Handy verlierst mit deiner App drauf zum Beispiel, dann kannst du ganz einfach wieder diese Saat nehmen, diese 24 Wörter, lädst dir oder beschaffst dir ein neues Wallet, gibst sie da ein und dann wächst automatisch aus diesem Samen heraus wieder der ganze Baum. Der ganze digitale Baum wächst dann wieder aus diesem Samen, aus diesen 24 Wörtern heraus und du hast wieder kompletten Zugriff auf deine Investments, also auf deine Bitcoins. Und so ist es eigentlich ein bisschen so die Analogie dazu, dass wirklich die Wurzel, wo alles entsteht, daraus ist dieser Samen, diese 24 Wörter, genau.
Im Buch beschreibst du die unterschiedlichen Wallet-Arten. Es gibt Software-Wallets, es gibt Hardware-Wallets, es gibt auch Paper und du nenntest das Brain-Wallet, also alles im Gehirn aufhalten etc. Eine Frage, die aus der Community gekommen ist, wenn ich diese 24 Wörter, sagen wir, von einem Software-Wallet habe und das Software-Wallet geht kaputt oder wird nicht mehr weiterentwickelt, kann ich dann diese 24 Wörter nehmen und zum Beispiel ein Hardware-Wallet kaufen und dort mein Wallet wieder erstellen, wenn die Kryptos da unterstützt werden?
Jein, wir sind noch nicht ganz so weit, dass wirklich alle Wallets diesen gleichen Standard nutzen. In den meisten Fällen ja. Also ich sage jetzt mal sicher, wenn du von einem Hardware-Wallet die 24 Wörter produzierst, das kannst du es auf Hardware-Wallet-Ebene kannst du das bei anderen Hardware-Wallets eingeben. Die Interoperabilität zwischen Hardware-Wallets und Software-Wallets mit diesen 24 Wörtern funktioniert meistens aber nicht immer. Das ist noch ein bisschen unschön, aber das sollte sich dann hoffentlich mit der Zeit ändern. Der Grund dafür ist ein technischer, aber ich glaube, dieses Fass machen wir hier nicht auf. Aber grundsätzlich, in den meisten Fällen kannst du das machen, ja.
Und du sprichst oder hast jetzt diesen Standard, ich glaube, das war BIP 31 oder 39 oder 32, diesen mit den 24 Wörtern. Wie schätzt du das ein, dass dieser Standard, sagen wir, uns überleben wird, also die nächsten 10, 20, 50 Jahre überleben wird, ähnlich wie auch irgendwelche Hardware-Wallet-Standards, also schon einfach der USB zu USB-C zu etwas anderem oder der SD-Kartenstandard etc. Wie schätzt du das Risiko ein, dass sich diese Standards ändern, wir einen Nachlassplan machen, der dann aber in, sagen wir, 20 Jahren oder 50 Jahren gar nicht mehr gültig ist?
Ja, also wenn man so ein bisschen in die Community schaut, oder die Entwicklungen, die sind hier sehr, sehr, sehr langsam unterwegs. Und das ja auch bewusst, einfach weil man hat keine zentrale Einheit, die entscheidet, was man jetzt macht und was man nicht macht, oder? Und hier muss sich wirklich die Community finden, die muss zusammenkommen, wenn sie gewisse Features implementieren oder eben halt nicht mehr nutzen. Und hier sehe ich das größte Potenzial eigentlich, dass dieser Standard auch sehr, sehr lange überleben wird, weil es ein guter Standard, der ist sehr, sehr gut durchdacht, der ist gut umgesetzt, kann man noch verbessern, ganz klar. Aber ich glaube, hier hat wirklich die Community einen Standard gefunden, der aus meiner Sicht sehr, sehr zentral ist und sicher langfristig da ist, um zu bleiben. Klar, Technologie entwickelt sich weiter, das ist ganz klar. Wird es in Zukunft was anderes geben? Ganz klar. Aber ich glaube jetzt nicht, dass in den nächsten 5 bis 10 Jahren das einfach wieder so verschwinden wird. Definitiv nicht. Und der Punkt ist eigentlich generell, den ich mitgebe, wenn man so einen Nachlassplan macht oder sich einfach ums Vererben kümmert, dass man halt einfach immer wieder mal regelmäßig auch mal reinschaut, ist alles noch korrekt, weil es kann immer wieder sein, dass die Situation gewechselt hat in 2, 3 Jahren irgendwie. Man hat vielleicht das Hardware-Wallet gewechselt aus irgendeinem Grund oder irgendwas Neues ist passiert, oder? Dass man einfach wieder mal so durchgeht durch den Plan und schaut, ist alles da. Und das ist natürlich auch so die Möglichkeit, dann eventuell dann halt diesen Plan anzupassen. Ich meine, solange du ja lebst oder dir nichts passiert, dann kriegst du das ja auch mit, wenn jetzt irgendein Standard wechseln würde. Und das würde ja nicht über Nacht so puff oder passieren. Das heißt, du hast genügend Zeit, auch deinen Nachlassplan anzupassen. Also da sehe ich jetzt aus Anwendersicht schlussendlich kein Problem, dass jetzt irgendwie hier ein. Ja, es wird vielleicht im sehr tiefen Prozentbereich sein, dass irgendein Nachlassplan irgendwo herumliegt und den irgendwie 100 Jahre niemand findet, weil er halt irgendwie vergessen gegangen ist. Das kann es geben. Aber im Normalfall wirst du das mitkriegen, wenn sich ein Standard ändert, und kannst das auch jederzeit anpassen.
Und bezüglich, ich sag mal, Nachlassplan hast du ja im Buch so ein Tool entwickelt oder mitgelegt. Das kann man auch auf deiner Webseite anschauen. Du empfiehlst dann aber eigentlich, das Ganze auszudrucken und den wichtigen Teil mit Stift eigentlich selber einzufüllen, ja. Das heißt, es reicht grundsätzlich nicht nur ein Hardware-Wallet mal die Kryptos auf dem Hardware-Wallet zu speichern und das irgendwo in ein Safe zu legen, korrekt?
Ja, muss ich natürlich vorstellen, wenn jetzt der Fall der Fälle eintrifft, und es muss ja nicht per se der Tod sein, es kann auch sein, dass du einen schweren Unfall hast, irgendwie Koma fällst und deine Familie braucht zum Beispiel jetzt Geld für die Behandlung. Also es geht nicht per se nur immer um den Tod, oder? Aber stell dir jetzt vor, dir passiert was und deine Familie muss jetzt aus irgendwelchen Gründen an dein Investment rankommen. Das ist so eine schwierige Situation für sich. Und sie jetzt quasi in dieses Rabbit Hole zu schicken, oder, und sich noch mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja, wie funktioniert jetzt all dieses Bitcoin-Zeugs oder all diese Hardware-Wallets und all, das funktioniert nicht. Und das Ding ist einfach, du musst ein minimales Informationsset deinen Erben mitgeben, so ein bisschen eine Starthilfe geben, wo sie sich orientieren können. Ich schreibe zum Beispiel im Buch auch, oder in diesem Nachlasstool, wenn man das ausdruckt, habe ich 2 Leerfelder, wo man Kontaktpersonen eintragen kann. Und Kontaktpersonen im Sinn von, man muss sich jetzt vorstellen, wenn dir etwas passiert und deine Familie hat keine Zeit, keine Lust, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was sehr, sehr naheliegend ist, dann entweder verstehen sie selbst, was sie damit machen müssen, aber auf der anderen Seite, im dümmsten Fall, googeln sie irgendwas und vielleicht fallen sie auf einen Betrüger ein, der ihnen nur helfen möchte, oder so ein Anführungs- und Schlusszeichen. Und das willst du unbedingt verhindern. Das heißt, gib also deine Familie wirklich eine Starthilfe mit diesem Plan. Und ein Teil davon ist zum Beispiel eben auch, dass du wirklich schon du dir persönlich überlegst, wem vertraust du, zu wem würdest du deine Familie schicken, wenn sie ein Problem hätten, oder? Und hier den Kontakt einfach den Leuten auch mitgibst, oder? Und das ist einfach so der Grund, dass du hier nicht deine Erben so im luftleeren Raum herumstehen lässt, ohne irgendwelche Starthilfe.
Und die Verwahrung des Nachlassplanes zusammen mit der Seed, mit diesen Seed-Wörtern, mit dem Hardware-Wallet etc., das sind ja grundsätzlich alles potenzielle Angriffsvektoren. Also vor allem, wenn du den Nachlassplan hast, dann hast du eigentlich das Gesamtgut. Jetzt ist die Frage aus der Community entstanden, wo soll der Nachlassplan hin? Du beschreibst, dass du diesen Nachlassplan eventuell laminierst oder in ein Feuer- oder wassersicheres, in eine Dokumentetasche oder in ein Safe legst. Was gibt es da für Lösungen? Also soll ich zu einer lokalen Bank das auf den Safe legen, etc.? Was ist, wenn die Bank bankrott geht oder mir den Zugriff verweigert, etc.? Was siehst du da als praktische Lösung, die auch einigermaßen sicher ist?
Ja, genau, das ist so ein Thema. Es gibt nicht die perfekte Lösung. Es gibt nicht diesen Königsweg, den gibt es einfach nicht. Ich habe gerade auch momentan drei oder vier Kunden in meiner, ich nenne es eine Advanced Security Klasse, wo wir genau solche Sachen intensiv durchgehen, oder? Und für jeder gibt es einen anderen Weg, weil der eine hat vielleicht Familie, der andere hat Kinder, der andere nicht. Der andere legt viel mehr Wert auf Privacy, der andere wieder nicht. Der andere kann sich mit Technologie viel besser beschäftigen, der andere wieder nicht. Also es gibt einfach so unterschiedliche Wege. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich individuell überlegt, und das schreibe ich auch im Buch drin. Ich gebe da nicht den Hauptweg vor, sondern mir geht es darum, die Konzepte den Leuten mitzugeben, dass sie sich wirklich selber Gedanken machen können, was passt perfekt auf mich, oder? Und es wird in der Community oftmals auch viel zu technisch argumentiert und viel zu theoretisch argumentiert. Oftmals ist es wirklich schon viel, viel, bist du viel, viel sicherer, wenn du effektiv ja ein Bankschließfach mietest und dir jetzt halt da deine Seed Phrase hinterlegst. Jetzt viele schreien dann auf, ja, aber das ist ja wieder eine Bank und wenn da jemand das Bankschließfach öffnet und so weiter. Aber das musst du dir einfach mal überlegen. Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit? Und wenn dich das stört, du diese Wahrscheinlichkeit als höher einschätzt, dann gibt es natürlich weitere Methoden, die du umsetzen könntest. Oder es geht dann schlussendlich, du kannst zum Beispiel ein bankunabhängiges Schließfach dir anmieten. Ich war vor 2 Wochen im Gotthardmassiv in der Schweiz in so einem alten Militärbunker, eine Dienstleistung, wo die das genau anbieten, oder? Dann hast du hier die Bank weg und hast da viel mehr Privacy, die du bekommst und so weiter. Also solche Möglichkeiten gibt es. Oder dass du dann halt wirklich das Single Point of Failure wegnimmst mit einer technischen Lösung, zum Beispiel halt wirklich bis zum Multisignature gehst, was ich definitiv niemandem empfehle, der sich nicht mit dem Thema auskennt, weil es halt einfach immer noch sehr komplex ist und Komplexität ist immer schlecht. Komplexität minimiert oder besser maximiert die Problemanfälligkeit, sage ich jetzt mal so. Wenn du nicht weißt, was du machst, wenn du ein komplexes System umsetzt, aber du nicht hundertprozentig weißt, was du machst, dann kannst du dir auch wieder ins Knie schießen. Das heißt, die meisten Leute sind absolut am sichersten, wenn du wirklich so zwei unabhängige, sichere Orte hast, vielleicht eine zu Hause, vielleicht hast du einen Tresor zu Hause bei deiner Familie irgendwo oder ein Bankschließfach. Dann bist du schon mal um ein X-faches sicherer, als wenn du nur quasi bei dir zu Hause was rumliegen hast. Einfach, wenn dein Haus abbrennt, was machst du? Dann sind deine Wörter weg, dann ist dein Hardware-Wallet defekt, dann sind deine Bitcoins sind weg, oder? Und es gibt, wie gesagt, nicht diesen Königsweg, aber man muss sich auch überlegen, wer würde jetzt eben zum Beispiel angreifen, oder? Sie wird jetzt nicht dieser super nordkoreanische Bitcoin-Hacker sein, der irgendwie zu dir nach Hause kommt und dich ausraubt oder so. Oder man muss sich das einfach immer mal realistisch überlegen, was ist in der Praxis wirklich, was kann wirklich passieren und was nicht. Ja, jetzt habe ich vielleicht die ein oder anderen Wissen noch mehr verwirrt, aber so Quintessenz ist, zwei unabhängige Orte, sichere Orte sich suchen und dann bist du schon mal viel, viel sicherer, als wenn du gar nichts machst und dann Wissen aufbauen und mit deinem neuen Wissen kannst du dein Setup so Schritt für Schritt verbessern und noch mehr sichern und optimieren.
Du hast das Thema Komplexität angesprochen. Jetzt war eine Frage der Community auch, wie ist es denn, wenn ich Bitcoins vererben möchte oder vererben muss an meine Eltern oder vielleicht sogar Großeltern, also vielleicht ältere Leute, die technisch komplett nicht affin sind. Ändert sich da die Nachlassplanung in irgendeiner Art und Weise?
Nein, nein. Du musst die wichtigsten Informationen musst du mitliefern, egal wer die Erben sind, oder? Also sprich deine 24 Wörter und so weiter, wie du dein Setup gemacht hast. Einfach die Informationen, die ändern sich nicht. Der Punkt ist genau, um solche Sachen entgegenzuwirken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst entweder vorab mit deinen Eltern oder Großeltern üben, das machen wahrscheinlich die wenigsten, oder? Mhm. Oder eben du gibst ihnen halt einfach einen Kontakt mit, an den sie sich wenden können, oder einen Kontakt, dem du vertraust, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt ein Problem hätte, zu wem würde ich gehen? Wer würde mir helfen? Und das muss nicht per se eine Person sein, die jetzt hier der super Technik-Nerd, Programmierer, Blockchain, Bitcoin, weiß ich was ist, sondern das muss einfach eine Person sein, die wirklich vertrauenswürdig ist, die auch die richtigen Fragen stellen kann, die die Erben unterstützen kann im ganzen Prozess, zum Beispiel dann halt einen expliziten Experten zu finden, oder? Und einfach eine Person sein, die nicht jetzt mit deinen Informationen dann verschwindet und deine Erben übers Ohr haut, oder? Und das ist, glaube ich, der einzige und aus der Praxis gesehen, der einfachste Weg, jetzt halt den Leuten hier Starthilfe zu geben, an wen sie sich dann wenden sollen.
Hast du in der Praxis Situationen erlebt, bei welcher genau solche, ich sag mal, Horrorszenarien von übers Ohr gehauen oder gescammt im Internet effektiv passiert sind und, ich sag mal, ein guter Nachlassplan, dass das Problem hätte verhindern können?
Ist natürlich ein sehr, sehr neues Thema, dass sich die Leute mit dem überhaupt auseinandersetzen. Oder ich meine, jetzt, wenn man schaut, in den letzten 3, 4 Jahren ist wirklich ein bisschen Schwung in diese Szene gekommen, oder? Die Preise sind gestiegen und so. Und das Thema kommt erst jetzt langsam so aufs Tapet. Klar kriege ich immer wieder mal Anfragen von Leuten bezüglich diesen Scams und so weiter und Betrügereien. Klar kann man da gewisse technische Lösungen vorsehen, aber ich habe jetzt wirklich Leute, die auf mich zugekommen sind, wo es um dieses Vererben gegangen ist, das kann man momentan, kann ich das an einer Hand abzählen. Das kann ich auch hier so sagen, dass wirklich Leute, also die dann einen Todesfall hatten und eben dann die Person, die gestorben ist, halt auch Bitcoins hinterlassen hat und so weiter, wo sie dann eben auf mich zugekommen sind und wie geht es jetzt weiter und so, oder? Und die haben dann genau keine Ahnung gehabt, auf welcher Börse liegen jetzt hier, sie wissen einfach, dass irgendwo was gemacht wurde, oder auf welchem Börsennetz, wo sind die Wallets, was sind die Zugänge, und ja, hier kann man garantiert mit diesem Nachlassplan eben Abhilfe schaffen, oder? Weil es geht genau auch um diesen Punkt, wenn du irgendwo Geld zum Beispiel noch oder irgendwelche Coins oder so auf einer Börse rumliegen hast und niemand weiß davon, ja, dann ist das Geld weg und die Coins weg, oder? Bei einer klassischen Bank kriegt man das vielleicht noch eher mal mit, aber wenn du jetzt hier irgendwo auf Binance oder Kraken oder keine Ahnung, auf welcher Börse man auch immer was rumliegen hat, das ist, niemand kennt diese Börsen, sind wir ehrlich. Wir in unserer Bubble, wir kennen die, aber jetzt, die meisten Leute kennen die Deutsche Bank und in der Schweiz die UBS, CS und die Raiffeisenbanken, oder? Aber diese Exchanges, die kennt man einfach noch nicht. Und da fragt auch niemand nach, ist da irgendwo was rum und liegt da irgendwas rum, oder? Und deshalb hier kann man einfach auch mit so einem Plan sehr, sehr gut unterstützend wirken dann.
Wie oft würdest du oder updatest du diesen Nachlassplan?
Sicher jährlich.
Okay.
Sicher jährlich. Schau ich mal rein. Ja, genau. Also ich hab sowieso so ein Setup gewählt. Ich habe keine Chance, jetzt irgendwie schnell und direkt an mein Investment ranzukommen. Ich habe das so tief verbuddelt quasi, dass jetzt hier, ja, mir kann jemand Eisen über die Rübe ziehen und so. Ich habe einfach keine Chance, dass ich da hier auf Teufel komm raus und das Zeugs rankomme, oder? Mhm. Ich habe auch viele Fehler gemacht in meiner Vergangenheit. Ich habe auch eben, ich habe gesagt, 2014 bin ich in den Space gekommen und da habe ich sehr, sehr viel auch ausprobiert und sehr viel Fehler gemacht und so, was ich jetzt halt an Erfahrung auch weitergebe und so. Also das heißt, ich schaue dann da schon immer wieder mal rein, aber ich habe hier da so ein Setup, wo ich eh nicht viel damit machen kann. Und genau.
Jetzt für die, ich sag mal, technisch versierteren Leute gehst du in einem Kapitel auf das Thema Multi-Signature und die 4S-Variante. Ich möchte sie nicht aussprechen, weil sie zu kompliziert ist. Aber kannst du uns vielleicht mal erklären, was Multisig ist, beziehungsweise wie das in einem Setup von einem Nachlassplan funktionieren könnte? Mhm.
Ja, Multisignature ist so das Mehraugenprinzip, oder? Kann man sich vorstellen wie ein Tresor, der hat 3 Schlüssellöcher und man muss Der wurde zugeschlossen, zugesperrt mit diesen drei Schlüsseln, und um diesen wieder aufzuschließen, müssen einfach zwei Schlüssel vorhanden sein, um von diesen drei zum Beispiel. Das kann auch 3 von 5 sein oder irgendwie 4 von 8 oder irgendwie sonst, aber typischerweise sind es immer so 2 von 3. Jetzt kann man zum Beispiel eben so ein Tresor bauen, in Anführungs- und Schlusszeichen, so ein Wallet bauen, wo man drei Schlüssel hat, und diese drei Schlüssel sind dann einfach drei Hardware-Wallets. Und ein Hardware-Wallet geht zum Beispiel an Kind 1, Hardware-Wallet 2 geht vielleicht an Kind 2 und drittes ans dritte Kind, oder keine Ahnung, wie viele Kinder man hat oder wer halt auch immer die Erben sind. Und jetzt kann nicht ein Kind alleine zum Beispiel aufs Investment zugreifen, oder es müssen mindestens zwei Kinder zusammenkommen. Man kann das eben dieses Mehraugenprinzip, oder bei einer Firma ist es dasselbe, wenn man eine Rechnung bezahlen muss, dann schaut meistens eine zweite Person noch drauf und unterschreibt und gibt diese Transaktion frei, oder? Und das ist hier genau dieses Setup, wo man hier aufbauen kann. Genau, und das mit den 4 Wörtern ist das Shamir Secret Sharing Scheme, nennt sich das. Das ist, man hört auch immer wieder mal, ja, kann ich nicht die 24 Wörter irgendwie aufsplitten, so quasi in der Mitte, auseinanderschneiden, und 12 Wörter Ort 1 und 12 Wörter am Ort 2, oder? Das ist jetzt das Dümmste, was man machen kann, weil wenn ein Teil weg ist, dann hast du verloren. Und hier gibt es eben dieses 4x S, Shamir Secret Sharing Scheme, kann man so ein Geheimnis, eben zum Beispiel die 24 Wörter, die kann man jetzt auch auf drei Zettel aufteilen. Also man splittet hier nicht die Wörter in 888 zum Beispiel oder so, sondern es gibt eine kryptografische Funktion, wo du ja eine Art wie ein drei Passwörter kriegst. Und wieder zwei Passwörter müssen zusammenkommen, um das ursprüngliche Geheimnis, diese 24 Wörter, wieder zu entschlüsseln, dass man die wieder sieht, oder? Und das ist halt ein anderer Mechanismus. Beim Multisignature eben, da müssen immer zwei Schlüssel zusammenkommen, wenn du eine Transaktion machen willst. Bei diesem Shamir Secret Sharing Scheme, da hast du jederzeit, wenn du dein Hardware-Wallet, wenn das läuft zum Beispiel, dann kannst du jederzeit ganz einfach normale Transaktionen machen. Da brauchst du keine zwei Schlüssel, sondern da geht es wirklich nur darum, dein Backup halt so aufzuteilen, ein Geheimnis aufzuteilen.
Macht nicht auch die Börse Gemini genau dieses Shamir Secret Sharing Scheme, indem sie eigentlich einen Teil dieser Cold Wallets eigentlich wie aufgeteilt hat auf die unterschiedlichen, ich glaube, es sind Banksafes, ich weiß nicht, man hat da nur so ein bisschen Gerüchte gehört. Also ist das auch in, ich sag mal, bei größeren Firmen oder Organisationen ein üblicher Ansatz, wie man das aufteilen kann?
Ich weiß nicht, ob sie das noch machen. Ich weiß, dass sie in den Anfangszeiten, ja, dass sie über das ganze Land oder ich glaube sogar über die ganze Erde verteilt haben,
Ah, okay.
irgendwie sowas. Aber ich habe mich jetzt zu wenig damit beschäftigt. Aber ich glaube nicht, dass sie ihre Funds irgendwie hier so noch das machen, weil diese Standards, auch Multisig und so, das ist erst ja ziemlich frisch, und ich glaube, sie haben die Gemini, also die Leute da, die haben das, glaube ich, in den Anfängen mal so gemacht, glaube ich. Aber ich bin da hier nicht sattelfest diesbezüglich, weiß ich nicht im Detail. Aber ich glaube, im Unternehmenskontext ist es definitiv so, Multisignature ist eigentlich so the way to go. Da kann man sagen, hier ein Schlüssel hat zum Beispiel der CFO und der CEO zum Beispiel, und irgendwie die dritte Person ist irgendwie sonst noch jemand im Unternehmen, oder so. Also für Unternehmen lohnt sich das Multisignature definitiv.
Ist ja wie Unterschriften bezeichnet, also
Ja,
wer
genau.
kann quasi unterschreiben, etc.
Genau,
Absolut.
richtig.
Du hast vorhin ein mögliches Szenario von einem Hausbrand angesprochen. Natürlich möchten wir jetzt nicht zu dunkel über die Szenarien sprechen, aber es kann durchaus vorkommen. Man muss ja auch nicht zu Hause sein. Und da hilft meistens, ich sag mal, wasserfestes Papier hilft da nicht. Es gibt aber eine Variante, die stellst du auch kurz im Buch vor, nämlich diese Variante, das Ganze in Metall einzugravieren oder quasi diese Art von Krypto-Stil und wie man es auch nennen mag. Da gibt es ja mehrere Anbieter. Ist das also in deinen Augen kein Gimmick, sondern wirklich auch etwas, was man einsetzen kann, wenn man da wirklich diese Gefahr auch sieht?
Ja, nicht nur einsetzen kann, sondern einsetzen muss. Also für mich ist das ein absolutes Muss. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Anbieter, oder? Es gibt da Jameson Lopp, ein Bekannter aus der ganzen Szene, der hat ja das alles getestet, auf Herz und Nieren getestet. Und da gibt es auch so ein Ranking davon. Und da gibt es solche wie zum Beispiel jetzt das Steel Wallet, das kostet irgendwie 60 Euro. Also das ist jetzt kein Investment, wo man jetzt sagen muss, hey, das kostet alle Welt. Also wenn man sieht, wie schnell hier diese Preise steigen von den ganzen Kryptowährungen und so weiter, da ist jetzt mal 60 Euro ein sehr gutes Investment. Und diese Platten, die, ja, die sind feuerfest, die sind, wenn das Gebäude einstürzt, wasserfest, gegen Chemikalien und so weiter. Und das sind mir jetzt, also mein 60 Euro, in der Schweiz gehst du einmal Abendessen, dann bezahlst du schon mehr. Also das ist für mich ein No-Brainer, dass man das hier, sein Investment hat einfach mit zum Zusatztool schützt.
Absolut. Und jetzt vielleicht noch so nochmal in die Zukunft gerichtet. Du sprichst auch im Buch ganz kurz über die, ich sag mal, die Quantentechnik oder Quantencomputer etc. In der Kryptoszene sprechen wir immer von Kryptowährungen, die quantensicher sind. Ist Bitcoin quantensicher? Das sind immer so die Fragen. Und normalerweise sage ich in der Community, es ist momentan noch kein Problem. Wir müssen uns jetzt noch keine Gedanken dazu machen. Ist das etwas, was du aktiv, ich sag mal, verfolgst und auch in deinen Nachlassplan irgendwie mit reinnimmst? Weil grundsätzlich ist ja dann die Sicherheit auch wieder in Gefahr.
Ja, genau. Ja, ich verfolge es halt dazu mal bei meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich in der Forschung gearbeitet habe, war ich zum Beispiel auch in der Schweiz, haben wir das IBM Research Center in der Nähe von Zürich und die haben ja da zum Beispiel so einen Quantencomputer und wir waren da auch mal da und haben uns mit denen ausgetauscht, haben das mal live angeschaut und so, ist sehr, sehr eindrücklich, aber es hat mir auch so gezeigt, wir sind noch Jahre davon entfernt, dass wir jetzt hier irgendwie eine wirklich. Klar, der ein oder andere hat dann schneller mal etwas im Einsatz, aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier genau auf irgendwelche Bitcoin-Wallets sich stürzen, sondern das ist halt vielfach noch Research, wo hier betrieben wird. Ich verfolge es auch, ich schaue mir immer wieder mal so gewisse Vorträge an, wie sicher eben Kryptografien sind. Und das ist ja das Schöne, jetzt zum Beispiel Bitcoin besitzt jetzt nicht eine spezielle Kryptografie, die nur Bitcoin nutzt, so per se. Also all das Hashing und die elliptischen Kurven und all das Thema und so. Das ist ja nicht per se Bitcoin-spezifisch und teilweise das, was eingesetzt wird, das wird auch in anderen Gebieten eingesetzt. Das heißt, wenn Quantencomputer hier wirklich gewisse Kryptografien brechen können, dann haben wir generell ein Problem und nicht nur bei Kryptowährungen, oder? Und ja, man muss das natürlich im Auge behalten, aber ich meine, die Community hat das auch im Auge, da gibt es technische Lösungen, wie man das umsetzen kann. Und das wird jetzt nicht so puff über Nacht haben wir jetzt hier einen Quantencomputer, der jetzt hier alles knackt, oder das werden wir nicht haben, das ist nicht die Realität. Und ja, deshalb, wenn man sich ein bisschen halt up to date bleibt, dann bekommt man das auch mit. Das ist ein sehr, sehr schleichender Prozess und da kann man dann hat man auch genügend Zeit, sein Setup zu verbessern und Nachlassplan zu verbessern. Und also mache ich jetzt für mich persönlich keine großen Gedanken diesbezüglich. Einfach auf interessiert sein, schauen, was läuft so, was ist so State of the Art und ja.
Dadurch, dass man in der Kryptoszene, ich sag mal, mehr oder weniger aktiv ist, bekommt man da wahrscheinlich auch die wichtigsten
Ja.
Entwicklungen so oder so mal mit, ja.
Ja, das glaube ich auch.
Du hast gesagt, du bist 2014 mit Bitcoin in Kontakt gekommen. Jetzt vielleicht abschließend, ist Bitcoin immer noch das, was du, ich sag mal, am spannendsten findest? Du hast gesagt, du bist die Bitcoin-Berater auch, oder? Du hast also dich auch spezialisiert auf dieses Thema. Bist du Bitcoin-Maximalist jetzt, ohne da irgendwie dich in eine Ecke zu treiben, oder
Nee.
glaubst du auch, dass andere Kryptowährungen spannend sind? Was ist für dich spannend in der Szene? Was beobachtest du sonst noch so?
Ja, ich würde mich schon als Bitcoin-Maximalist bezeichnen, aber ich bin jetzt hier nicht so hardcore unterwegs und sage jetzt, andere Sachen haben keinen Platz. Also für mich ist es egal, was, wenn sich Leute sich für andere Projekte interessieren, ist das, ja, okay, soll man machen, kein Ding. Habe ich kein Problem damit. Hier schlägt natürlich auch ein bisschen mein Ingenieurherz mit. Ich habe auch mal auf Ethereum ein paar Sachen programmiert, dass ich ja mal so ein Twitter, kannst einen Tweet absetzen mit einem Hashtag und da hast du einen eigenen Coin gekriegt und solche Sachen habe ich auch rumgespielt. Das war so mir halt mein Technikinteresse. Aber wenn es ums Thema Geld geht, wenn es ums neues Geldsystem geht, sparen, mein hart erarbeitetes Geld zu sparen und so weiter, dann ist es für mich einfach nur Bitcoin, einfach aus den die Attributen, Netzwerkeffekt und so weiter, was halt einfach für mich nur Sinn macht mit Bitcoin. Aber andere haben andere Meinungen und fair enough, das ist auch okay und ich missioniere jetzt auch nicht hier auf dieser Ebene. Und ja, für mich ist es halt Bitcoin selbst, man hört immer wieder, es ist so langweilig, hier passiert nichts, aber für mich ist es fast ein 24-7-Job. Also auch jetzt für mich persönlich, hier up to date zu bleiben, technische Entwicklungen, auch regulatorisch und die Kunden richtig zu beraten und so weiter, da musst du dich einfach spezialisieren. Das kennst du ja selbst. Also wenn du jetzt hier sagst, du machst Bitcoin, Ethereum und dann kommen noch irgendwie Ripple und irgendwie machst du noch was mit Corda, Blockchain oder keine Ahnung was, das kriegst du nicht auf den Boden. Dann bist du ein Gemischtwarenladen ohne Profil und kannst hier gar nicht in die Tiefe wirklich qualitativ beraten, oder? Und deshalb war es für mich ganz klar, dass ich in Anführungs- und Schlusszeichen nur Bitcoin mache, weil hier schlägt mein Herz, hier ist mein Interesse und hier läuft auch sehr, sehr viel. Und ja, ist für mich wichtig, dass ich halt einfach wirklich Qualität bieten kann und auch fundierte Aussagen liefern kann. Genau.
Absolut, absolut. Marc, abschließend vielleicht, wo können die Leute dich finden? Das Buch, ich werde es sicher auch verlinken in der Video- und Podcast-Beschreibung. Deine Webseite, Twitter-Account, wo finden die Leute dich, wenn sie
Ja.
Beratung zum Thema Bitcoin brauchen?
Genau, ich bin am meisten aktiv bin ich auf LinkedIn und da bin ich am aktivsten. Ich bin auch auf Twitter, findet man mich auch mit Underline Mark Steiner, glaube ich. Weiß es gar nicht mehr auswendig, auf LinkedIn auch unter Mark Steiner findet man mich oder eben über meine Webseite marksteiner.tech. Das sind so die Hauptorte, wo man mich eigentlich findet. Genau.
Super. Und ja, den Nachlassplan oder das Nachlassplan-Tool werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Empfehle aber jedem auf jeden Fall das Buch auch parallel zu lesen. Es sind wirklich die 12, 13 € oder Franken. Das lohnt sich wirklich, wie du gesagt hast, ob man jetzt in ein Wallet investiert oder eben in ein Buch. Ich glaube, es lohnt sich absolut. Und das Ganze parallel durchzuarbeiten, lohnt sich definitiv. Marc, herzlichen Dank für deine Teilnahme in diesem Interview. Und wie gesagt, ich werde alles verlinken und ja, vielleicht wiederholen wir das mal in der Zukunft.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein darf oder durfte und ja, würde
Cool,
mich freuen.
vielen Dank. Danke dir, Marc. So, jetzt